Herzlich willkommen heute in der Christuskirche. Zweiter Advent. Auch euch, die ihr über Livestream zuhört und zuseht, herzlich willkommen. Man braucht sich gar nicht so viel Gedanken machen, man braucht nur lesen in der Bibel. Es steht erstaunlich viel. Auch Paulus hat im 2. Korintherbrief ein ganzes Kapitel darüber geschrieben, Kapitel 15. Wir werden heute ein bisschen hineinschauen ins Jenseits Gottes. In Offenbarung Kapitel 21. Mein Thema: nach Hause kommen. Das rührt uns alle irgendwie an, ne? Noch nie gab es auf dieser Welt so viele Leute, die auf ganz unterschiedliche Weise in der Fremde sind und sich irgendwie ganz tief wünschen, nach Hause zu kommen. Flüchtlinge, es gab noch nie so viele Flüchtlinge wie heute. Gerade jetzt, unsere ukrainischen Freunde würden gern nach Hause kommen. Und dann gibt's Leute, die sind auf eine ganz andere Weise in der Fremde. Sie wissen eigentlich gar nicht, wer sie sind. Wer bin ich, Mensch? Und was soll das alles hier? Vor ungefähr 20, 30 Jahren hat man viel gesprochen von der Identitätskrise. Menschen wissen nicht mehr, wer sie sind. Dieses Wort Identität ist wunderschön, denn sie beschreibt, etwas ist identisch mit mir. Wir Menschen suchen etwas, was zu uns passt, was zu uns gehört. Und seit dem Sündenfall haben wir diese Identität verloren. Wir haben Gott verloren. Wir alle tragen eine große Sehnsucht in uns, nach Hause zu kommen. Und es gibt einen Bibelvers, der das wunderbar ausdrückt, aus dem Hebräerbrief. Hebräer 13, Vers 14, aus der Hoffnung für alle. Denn auf dieser Erde gibt es keine Stadt, in der wir wirklich und für immer zu Hause sein können. Sehnsüchtig warten wir auf die Stadt, die im Himmel für uns erbaut ist. Nun werden manche sagen, oh, das ist irgendwann mal. Renate Strücker ist vor wenigen Tagen dort nach Hause gegangen, spürte, wie nah das bei uns ist. Christiane Meyer ist am 01.01.2022 nach Hause gegangen, abberufen worden in die Ewigkeit. Morgen können wir dort sein. Deshalb ist das Evangelium eine sehr dringende Sache für uns auf dieser Welt. Und Jesus hat es uns aufgetragen, es in die ganze Welt zu tragen. Und das wird wirklich getan. Nun möchte ich mit uns aus der Offenbarung lesen. Johannes Offenbarung, Kapitel 21, der Überschrift: Die neue Welt Gottes. Und diese neue Welt ist genauso real wie die, die wir hier sehen. Einfach deshalb, weil Jesus es sagt und weil Jesus Bescheid weiß. Dann sah ich eine neue Welt, den neuen Himmel und die neue Erde, denn der vorige Himmel, die vorige Erde waren vergangen. und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt, wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Himmel her rufen: Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst als ihr Herr in ihrer Mitte leben. Er wird alle ihre Tränen trocknen. Der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Angst, Schmerzen wird es nie mehr geben. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf den Thron saß, sagte: Siehe, alles werde ich jetzt neu schaffen. Und mich forderte er auf: Schreibe auf, was ich dir sage. Alles ist zuverlässig und wahr. Und weiter sagte er: Alles ist in Erfüllung gegangen. Von A bis Z steht alles in meiner Macht. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Wer durchhält bis zum Sieg, wird es alles besitzen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn oder meine Tochter sein. Furchtbar aber wird es denen ergehen, die mich feige verleugneten und von mir abgefallen sind, den Mördern, Ehebrechern und all die okkulte Praktiken ausüben und sich ihre Götzen und Idole geschaffen haben. Den Lügnern und Betrügern, sie alle werden in den See aus Feuer und Schwefel geworfen, das ist der zweite Tod, der für immer von Gott trennt.
Das ist ein wesentlicher Teil der Offenbarung. Und diese Offenbarung hat einen Hintergrund. Der Hintergrund ist das damals Römische Reich. Und dieser Römische Reich hat der jungen Gemeinde sehr zugesetzt. Jesus hat es ihnen ganz ehrlich gesagt: Sie werden euch töten. Und ihr werdet große Probleme haben. Aber seid getrost. Diese Botschaft war durch eine Vision den Evangelisten Johannes übergeben worden. Auf der Insel Patmos hat man ihn strafversetzt und wollte ihn mundtot machen. Wir sehen, dass es überhaupt nicht geklappt hat. Die Gemeinde Jesu hat sich verbreitet, trotz allem hat sie die Welt erobert. Bestimmt hat diese Offenbarung viele Geschwister ermutigt, auch den Tod in Kauf zu nehmen und unerschrocken Christus zu bekennen. Und das zeigt auch, wie groß in unserem Leben Beziehungen sind. Ich glaube, Beziehungen sind das Wertvollste, was wir haben. Zu Menschen, Freunde, zu Gott und zu mir selbst. Wenn wir drauf und dran sind, diese Erde zu verlassen, dann werden wir keine Autos um uns schauen, keine Fernseher, sondern unsere Freunde, Menschen, die wir lieben. Und mit Gott ist es nicht anders. Gott möchte eine ganz reale Beziehung zu uns haben. Es ist wunderschön zu lesen, wie auch Jesus eine große Sehnsucht hatte, mit seinen Jüngern Gemeinschaft zu haben. Ich lese einen Text, wo das daraus hervorgeht, Johannes 14, 1 bis 4. Seid ohne Sorge und habt keine Angst, forderte Jesus seine Jünger auf. Vertraut Gott und vertraut mir. Denn im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch nicht gesagt. Ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Den Weg dorthin wisst ihr ja. Wissen wir den Weg? Die Jünger damals sagten, Jesus, wir haben keine Ahnung, wo du hingehst. Waren sehr außer sich. Wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie kannst du dich verabschieden von uns? Wie soll das überhaupt gehen ohne dich? Nicht allzu lang nachher wussten sie mehr. Jesus hat den Heiligen Geist versprochen, der ihn vertreten wird. Er wird bei ihnen sein. Zu Pfingsten wird er kommen. Sie haben ihn erwartet und erlebt. Und mit dem Heiligen Geist zusammen hat sich dieses Evangelium auf die ganze Welt ausgebreitet, bis nach Geretsried und Bad Tölz und Wolfratshausen. Es gibt kaum noch Länder auf dieser Welt, wo das Evangelium noch nicht hingekommen sind. Aber auf dieser Reise nach Hause gibt es einen schwierigen Punkt. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden wir sterben. Ich sage mit großer Wahrscheinlichkeit, weil es die Wirklichkeit der Entrückung gibt. Diese Leute werden tatsächlich nicht sterben. Und es sind zwei Menschen auf dieser Welt nicht gestorben. Das war Henoch im Alten Testament. Der war ganz allein, er hat ein Leben mit Gott gelebt. Und er hat durchgehalten. Gott hat ihn entrückt. Und Elia, der mit einem Feuerwagen in den Himmel aufgefahren ist. Aber ich rechne lieber eher damit, dass ich einen letzten Tag auf dieser Erde haben werde und nach diesem Tag die Ewigkeit. Das ist für mich bei Weitem das größte Highlight als Christ, Jesus zu sehen. Ich werde ihn nicht als Fremden begegnen. Ich dürfte ihn hier schon auf der Erde kennenlernen. Wie er mit mir umgegangen ist. Wie er mich aus dem Dunkel gezogen hat. Er wird kein Fremder sein. Ich war auf einer Männerfreizeit im Kleinwalsertal. Da war ein Bruder aus Augsburg. Der hatte einen Traum. Er hat geträumt, er kommt in den Himmel und er sieht eine unübersehbare Zahl von Menschen dort. Ganz vorne Jesus. Und als er den Helmut kommen sah, ruft er ganz laut: Helmut, schön, dass du auch da bist. Und kam zu ihm und umarmt ihn. Das ist nach Hause kommen. Jesus hat eine große Sehnsucht. Er wartet auf uns, weil er weiß, dass wir ihm gehören. Ich möchte dazu Psalm 90, Vers 12 lesen. Da geht es um das Sterben. Ich lese es nach der Hoffnung für alle. Es ist etwas, man muss sich neu reinlesen, weil wir eher den Luthertext gewohnt sind. Mach uns bewusst, wie kurz unser Leben ist, damit wir endlich zur Besinnung kommen. Luthertext steht, dass wir klug werden. Warum klug? Weil es sehr, sehr gut ist, sich darauf vorzubereiten, auf diesen Tag, wenn wir diese Reise über diese Klippe machen. Da gibt es kein Zurück mehr, wie Marianne gesagt hat. Und dort können wir auch nichts mehr verändern. Verändern können wir hier. Hier wird das Evangelium verkündet. Auch heute. Bruder Banatsky hat am 19. Juli hier an dieser Stelle von Lazarus und dem reichen Mann gepredigt. Ich weiß diese Predigt noch wie heute. Sie hat sich mir tief eingeprägt. Da wird ein Vorhang aufgezogen. Und zwei Menschen gehen die Ewigkeit. Einer hat sich vorbereitet. Es war der arme Mann, der krank vor der Tür des reichen Mannes gebettelt hat. Und er hat ihm nichts gegeben. Der reiche Mann hat gar keinen Namen gehabt. Er kam in die Gottesferne. Und er hat sich sehnlich gewünscht, dass seine Brüder nicht dorthin kommen sollen. Und er hat zu Abraham, die Bibel sagt, dass er in Abrahams Schoß kam. Abraham soll doch Menschen schicken, die meine Brüder warnen. Und Abraham sagt, sie sollen auf die Propheten hören. Nein, sagt er. Wenn aus der Ewigkeit jemand käme, dann würden sie hören. Nein, wenn sie auf die nicht hören, dann werden sie auch auf sonst niemand hören. Hören wir, was Gott uns sagt hier und ordnen wir unser Leben. Aber ich halte dafür, dass Gott nicht Angst macht vor der Hölle. Das gehört auch dazu, ist wie reingestreut ins Evangelium. Aber die große Kraft des Evangeliums Jesu ist die große Liebe Jesu Christi. Die muss uns treiben. Die sorgt auch dafür, dass wir Vertrauen entwickeln zu ihm, dass wir anfangen, mit ihm zu sprechen, zu beten. Und wir werden entdecken, dass er wirklich lebt und uns liebt und führt jeden Tag bis nach Hause. Es gibt auch einen Gehorsam ohne Vertrauen. Das ist ein ganzer Quatsch. Gott hat kein Interesse daran, Menschen zum Gehorsam zu bringen, die ihm nicht vertrauen. Das hat überhaupt keinen Sinn. Das ist Kadavergehorsam. Deshalb will Jesus uns begegnen, uns persönlich zeigen, wie sehr er uns liebt. Darum ist er auch Mensch geworden. Das ist etwas Unglaubliches, dass Gott Mensch geworden ist in Jesus, damit er uns als Mensch sagen kann, wie er uns liebt. Darum, lasst euch keine Angst machen. Jesus arbeitet nicht mit Angst, sondern er arbeitet mit einer realen Beziehung, lädt Menschen freundlich ein, ihm zu vertrauen. Und wenn heute jemand hier ist, der spürt, Jesus ruft mich beim Namen, ich möchte Jesus vertrauen. Ich möchte sein Nachfolger werden. Dann kannst du heute Christ werden. Ich möchte ganz kurz und prägnant sagen, was es bedeutet, Christ zu werden. Hier seht ihr das Kreuz. Christsein beginnt immer unter dem Kreuz. Wir können zwar auch Erfahrungen als Mensch machen, aber unter dem Kreuz beginnt die Nachfolge Jesu Christi. Dort können wir alles ablassen, was uns beschwert. Verletzungen, Schuld, Verzweiflungen. Auch was wir letzten Sonntag gehört haben. Verzweiflungen sind ein Fenster zur Ewigkeit. Das laden wir ab unter dem Kreuz. Und uns wird unendlich viel leichter werden. Wir bekennen unsere Schuld, dass wir ohne Gott gelebt haben. Und dann, vorher schon, müssen wir ein bisschen von unserem Lebenstempo runterfahren, müssen anfangen abzubremsen und stehen bleiben, weil wir müssen umkehren. Eine neue Richtung gewinnen. Und da müssen wir Orientierung gewinnen. Das geht nicht mit großer Geschwindigkeit. Wo die Reise hingeht. Wo der Friede Gottes ist. Dort, wo Jesus ist. Dort wollen wir hin. Wo er uns hinführt. Und das ist nicht dort, wo die Welt uns hinführt. Wir müssen eine Kehrtwendung machen und Buße tun über ein Leben ohne Gott. Und Gott wird uns Glauben schenken, Vertrauen. Das kann heute geschehen, wenn jemand hier ist, der sagt, ich will heute Christ sein, dann lade ich dich ein. Es gibt zwei Versionen. Wenn du Mut hast, komm hier nach vorne und bekenne dich zu Jesus. Und ich werde für dich beten. Und du kannst heute vor Christus ein neues Leben beginnen. Nach Hause kommen, den Weg unter die Füße nehmen. Oder du suchst dich nach dem Gottesdienst vielleicht jemand, den du vertraust, mit dem du zusammen beten und den du das besprechen kannst. Zum Schluss möchte ich euch noch zwei Klassiker der Weltliteratur vorstellen, die um dieses Thema handeln. Vielleicht kennen sie manche. John Bunyan, die Pilgerreise zur seligen Ewigkeit, ist wirklich ein Klassiker. John Bunyan hat am 16. Jahrhundert gelebt in Bedford in England, war Kesselflicker von Beruf. Er ist Christ geworden, bis zu seinem Lebensende war er Kesselflicker, aber er hat Jesus lieb gewonnen, hat die Gabe des Predigens gehabt. Und dafür hat die Kirche in England ihn eingesperrt. 12 Jahre, weil es ein bisschen ungewohnt damals. Die Kirche von England war ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, am Boden. Und er war irgendwie Salz im Getriebe dieser Kirche. Und dort im Gefängnis hat er dieses Buch geschrieben, wie ein Mensch, was ein Mensch erlebt auf diesem Weg nach Hause in der Nachfolge Christi. Sehr spannend zu lesen, sehr authentisch. Lauter Bibelstellen sind hier genannt. Tausende von Menschen haben dieses Buch auf der ganzen Welt gelesen. Der zweite Klassiker ist Billy Graham, Frieden mit Gott. Billy Graham ist circa vor 2 Jahren abberufen worden in die Ewigkeit. Er ist so wie eine Legende geworden auf dieser Welt. Er hat viele Bücher geschrieben, aber das mit Abstand am meistverkauft gelesene Buch weltweit. Dieses Buch ist sehr gut strukturiert. Es hat einfach 3 Kapitel. Das erste Kapitel beschreibt das Problem der Menschen, das sehr vielschichtig ist, aber im Kern ist es die Sünde. Das zweite Thema ist die Lösung des Problems. Wenn Menschen Jesus Christus in ihr Leben lassen und die Sünde ihr Leben nicht mehr bestimmt. Und das dritte ist ein sehr interessantes Thema. Es heißt, was ist eigentlich das Ergebnis eines erlösten Lebens? Und Billy Graham hat da sehr viel zu sagen, er ist sehr herausfordernd. Was Christen in der ganzen Welt bewegen kann, sehr unterschiedlich. Ein Martin Luther King hat die Bürgerrechtsbewegung in Amerika in Gang gebracht. Es gibt keinen Bereich auf dieser Welt, der nicht auch von Christen mitgeleitet werden kann. Gut. Nun möchte ich nochmal diese Frage stellen, ob heute jemand hier ist, den Mut hat zu sagen, oder es geht nicht darum, dass ich euch irgendetwas einreden will. Es geht darum, dass Jesus Menschen ruft beim Namen. Sie wissen ganz genau, dass sie gemeint sind. Und wenn das heute irgendjemand merkt, ich bin gemeint, Jesus ruft mich, ich soll kommen, dann bitte ich dich, entweder hier nach vorne zu kommen oder nach dem Gottesdienst, jemand anzusprechen. So kannst du heute Christ werden, Nachfolger Jesu. Nun wünsche ich euch allen ein gutes Nachhausekommen. Heute hier, in den zweiten Adventssonntag und auch in eurem Leben. Nach Hause zu Jesus. Gott segne euch.